Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. In der europäischen Debatte um Migration und Flüchtlinge rückt immer mehr das ostafrikanische Ruanda in den Fokus. Die Regierung in Großbritannien hat mit dem Land ein Abkommen geschlossen und es will künftig alle illegalen Migranten nach Ruanda ausfliegen. Wie das Verfahren in der Praxis aussehen soll und ob es überhaupt durchgesetzt werden kann, das bespreche ich jetzt mit unserem Afrika-Korrespondenten Wolfgang Drexler. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Jopper.
Herr Drexler, Großbritanniens Premier Rishi Sunak, der ist in dieser Woche erneut unter Druck geraten. Einerseits will sein Land Flüchtlinge nach Ruanda ausfliegen, andererseits gibt London anscheinend oppositionellen Migranten aus Ruanda Asyl. Ist das Land denn nun sicher oder eben nicht?
Ja, das ist genau, warum Ruanda jetzt so lange schon in den Schlagzeilen ist, ohne dass es irgendwie voranginge. Das Land wird sehr zwiespältig gesehen. Das erschwert auch so stark die Bewertung dieses ganzen Abkommens, über das wir jetzt sprechen. Wenn ich mal kurz vorneweg zu Ruanda vielleicht einfach nochmal das Land platzieren darf, nämlich das erklärt schon einiges, warum die Sachlage so schwierig ist. Es ist ein Zwergstaat, der ist kleiner als die Schweiz, in der Mitte Afrikas gelegen und hat eben 1994 einen Völkermord erlebt, in dem in 3 Monaten 800.000 Menschen getötet wurden. Nun würde man ja annehmen, oh Gott, wie will man denn in so ein Land überhaupt Leute schaffen, um da Asylverfahren abzuhalten? Nun ist Ruanda seitdem von einer Tutsi, einer Regierung unter Paul Kagame seit 30 Jahren geführt, die das Land also auf wundersame Weise gewendet hat. Es ist Wirtschaftswachstum entstanden, Korruption abgebaut. Es ist ein blendend organisiertes Land auch. Es ist auch ein sauberes Land, also ein Land, wie man es in Afrika ganz selten kennt. Aus diesem Grund heraus, Großbritannien braucht nun ja also ein sicheres Land. Deswegen erscheint dieser Zwergstaat plötzlich auf dem Radar im Westen. Es gibt ja ganz andere Länder, es ist ja von der afrikanischen Grundfläche minimal, nicht mal ein halber Prozentsatz. Aber aufgrund dieser besonderen Lage ist Ruanda überhaupt jetzt in den Fokus geraten. Um das vielleicht dazu zu sagen, eigentlich ist das Ganze gedacht, diese Ruanda-Geschichte, als eine Abschreckung, dass die Migranten, die nach Großbritannien kommen, eben Sorge haben, dass sie ein One-Way-Ticket zurückkriegen nach Ruanda und von da wieder in ihr Herkunftsland zurück müssen. Das ist also erstmal die Grundlage dieser ganzen Geschichte.
Ja, und der Hintergrund ist ja, dass eben es in Großbritannien die Debatte gibt, ob Ruanda überhaupt als sicheres Herkunftsland eingestuft wird und man damit eben Migranten in das Land ausfliegen kann. In welchem Fall droht Menschen denn dort Verfolgung?
Bislang galt Ruanda eigentlich als Musterstaat. Seitdem dieser Turnaround, diese Wende da war, von der ich gerade gesprochen habe, gilt Ruanda oder galt Ruanda als sicher. Inzwischen mehren sich aber seit vielleicht 2, 3, 4 Jahren die Hinweise, dass Ruanda die Opposition massiv drangsaliert im eigenen Lande und vor allem auch gegen Dissidenten im Ausland gewaltsam vorgeht. Und das hat natürlich großen Schaden angerichtet in der Regierung selber. Ein Buch ist rausgekommen von einer Kollegin von mir, Michaela Wrong. Das Buch heißt Don't Disturb. Und da geht es darum, dass die Journalistin 5 Jahre lang recherchiert hat, wie das Regime mit seinen Gegnern umgeht. Und das Buch ist eigentlich eine Verdammung, eine Abrechnung mit dem Regime. Und seitdem wird dieses Wirtschaftswunder, dieses Musterland Ruanda eigentlich kritischer gesehen. Deswegen diese zwiespältige Haltung gegenüber Ruanda.
Wie ist denn die Politik von Präsident Kagame auch gegenüber Europa einzuschätzen?
Also die Politik Kagames wird in Europa begrüßt. Man ist ja unendlich dankbar, endlich mal einen Staat zu haben, der zumindest wirtschaftlich zu funktionieren scheint. Vor allem ein Staat, der noch vor 30 Jahren komplett abgeschrieben war. Ein anderes Land übrigens, mit dem das genauso geht, das benachbarte Äthiopien. Das galt auch mal als Hungerstaat, hat genau wie Ruanda jetzt eine Entwicklungsdiktatur und hat sich sehr gut entwickelt mit Wachstumsraten bis zu 10% in den letzten 10, 20 Jahren. Und deswegen sind die Europäer eigentlich dankbar, zahlen auch größere Summen. Ruanda kriegt massiv Entwicklungshilfe für Projekte und die Briten selber haben sogar schon, ohne einen einzigen Asylanten deportiert zu haben, schon gleich mal 150 Millionen Pfund nach Ruanda überwiesen. Also mit anderen Worten, das würde man ja nicht machen, wenn man nicht an das Land glauben würde und auch politisch und wirtschaftlich gewisse Fortschritte in dem Land sehe.
Nun lautet ja der Plan Großbritanniens, alle Migranten, die illegal einwandern, etwa über den Ärmelkanal, umgehend in einen Flieger nach Ruanda zu setzen. Wie soll das in der Praxis aussehen? Was ist bekannt?
Ja, die Frage müsste natürlich eigentlich den britischen Premier stellen, wie er sich das vorstellt. Es ist eigentlich zunächst einmal als Abschreckung gedacht, dass die Leute überhaupt nicht kommen, weil die Aussicht besteht, dass sie auf so einen Flieger gesetzt werden. Bisher ist nicht, wie ich schon erwähnte, kein einziger von diesen Migranten überhaupt ausgeflogen oder abgeschoben worden. Aber das ist das Ziel. Also erstmal die Abschreckung, dann gab es mal ein Flugzeug, was ja um ein Haar nach Ruanda geflogen wäre, im, glaube ich, April 2022. Da hat dann der Europäische Menschenrechtsgerichtshof im letzten Moment interveniert. Die Hoffnung ist, dass das also im größeren Rahmen passiert. Wie das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage, das Land ist klein, ein Zwergstaat. Das Land hat die größte Bevölkerungsdichte in ganz Afrika. Und wenn man da jetzt noch massiv Migranten abliefern würde oder absetzen würde, das würde also, denke ich, den Rahmen sprengen. Ruanda würde also zumindest nur einen kleinen Teil aufnehmen können und eine reine Symbolik in Form von vielleicht Gerichts- oder Asylverfahren dann da abhalten und dann gucken, was mit den Leuten passiert. Die größten Gruppen, die nach Großbritannien zumindest legal einwandern, sind, soweit ich weiß, Chinesen, Inder und Nigerianer. Die meisten Illegalen auch dort aus Nahost und eben aus Westafrika. Also wie man dieses Ganze wirklich völkergemischt nun auf so einen kleinen Staat abladen soll und dann von dem erwartet, dass er quasi das Problem für einen löst, das ist mir auch nicht ganz ersichtlich.
Was in der deutschen Tagespresse oft unterschlagen wird, abgeschobene Migranten aus Großbritannien sollen in Ruanda umfassend ausgestattet werden, etwa mit Unterkünften und sogar einer Ausbildung, die aus britischen Geldern finanziert wird. Sie selbst, so klingt es heraus, haben aber durchaus Bedenken, was eine Umsetzbarkeit angeht.
Ja, die habe ich in der Tat, weil die Ruanda hat ja momentan schon Flüchtlinge im eigenen Land, 130.000, mehrheitlich aus dem benachbarten Kongo und aus Burundi. Und allein die schon haben überhaupt keine Chance auf Wiedereingliederung oder sozialen Aufstieg in dem Land, weil es, wie gesagt, so dicht besiedelt ist und gar nicht die Möglichkeiten bietet. Und deswegen würde es mich jetzt also wundern, dass jetzt, auch wenn die Briten da gewisse Programme finanzieren, dass sowas eben im größeren Rahmen möglich wäre. Lass uns mal über eine Zahl reden. Ich bin auch kein Experte für britische Migrationsgeschichte, aber es sollen wohl bis zu 1 Million Menschen versuchen, nach Großbritannien größtenteils legal zu kommen. Und davon sind wohl 10% maximal Migranten. Illegale Migranten. Das wären also um die 100.000, die so für Ruanda sonst bereitstünden. Und das halte ich in dem Rahmen eben für nicht möglich, selbst mit größeren Zahlungen. Es ist auch schon mal anderweitig versucht worden. Israel hat schon mal versucht, Migranten auszufliegen aus Israel selber zwischen 2014 und 2017, etwa 4.000. Das waren Eritreer und Sudanesen, also viel näher ethnisch an dem, was auch in Ruanda. Die hat man gerade noch verteilen können auf diese Staaten, die gleich nebenan lagen, Eritrea und Sudan. Aber ob das jetzt möglich ist, mit den Migranten, die man da aus aller Herren Länder wohl gedenkt, nach Ruanda zu schicken, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Und Sie haben es erwähnt, das Ganze kostet den britischen Steuerzahler viel Geld. Die Tagesschau hat berichtet, dass rund 450 Millionen Euro bereits jetzt in dieses Vorhaben geflossen sein sollen. Ist denn dieses Geld der einzige Grund, warum Ruanda dieses Abkommen unterzeichnet hat?
Ja, ich würde sagen, es ist ganz klar, die Gründe liegen im finanziellen Bereich. Welches Land würde sich schon freiwillig bereit erklären, größere Mengen Migranten aufzunehmen, die in seinem Innern sonst eigentlich nur Unruhe schaffen könnten? Ob das jetzt solche Summen sind, die das für Ruanda wirklich so attraktiv machen, sei dahingestellt. Ruanda kriegt wohl fast 1 Milliarde Dollar aus Europa ohnehin an Hilfe gezahlt. Nun gut, das sind ja die von Ihnen erwähnten 450 Millionen kein Pappenstiel, aber es wäre eindeutig der Grund finanziell, weil das Land hat so viele ethnische Probleme. Das Land ist auch noch obendrein in Auseinandersetzungen im Ostkongo verwickelt. Da unterstützt es wohl Rebellenbewegungen, dass man sich's gar nicht leisten kann, sich dann noch weitere Konfliktherde ins eigene Land reinzuholen, zu reiner Menschenfreundlichkeit.
Andere europäische Staaten, die denken aber ebenfalls immer wieder darüber nach, mit afrikanischen Staaten ähnliche Abkommen zu schließen, etwa Dänemark. Wäre das auch für Deutschland oder Österreich ein Modell und wäre da überhaupt Ruanda geeignet?
Ja, genau da legen Sie den Finger in die Wunde. Es muss natürlich ein Modell gefunden werden. Mein Bedenken sind eben, Ruanda liegt sehr weit weg im Innern Afrikas. Ich hätte jetzt erwartet, dass man diese Auffanglager oder Asyllager eher am Südrand der Sahara einrichtet, wie man das ja auch schon zum Teil versucht hat, beispielsweise in Niger, diesem Durchgangsland aus Zentralafrika nach Norden ans Mittelmeer, vor allem durch nach Libyen. Allerdings ist ja auch bekannt, dass gerade erst der Niger das Migrationsabkommen mit Europa gekündigt hat, jetzt wo dort die russischen Wagner-Soldaten unterwegs sind. Das Gleiche ist passiert mit Tunesien vor kurzem. Da hatte man große Hoffnung, hat auch schon Gelder gezahlt. Das scheint auch durchgefallen zu sein. Dann hört man wiederum gute Kunde, unsere Entwicklungshilfeministerin Frau Schulze, wohl in Marokko letzte Woche, und meint da irgendwelche Durchbrüche erzielt zu haben. Also ich kann noch überhaupt nicht sehen, wo das stattfinden soll, aber dass es stattfinden muss in Afrika, das ist unzweifelhaft. Und da gibt es natürlich auch Staaten, die vielleicht ein bisschen besser geeignet wären, also von der Größe allein her schon und auch von der ganzen Route her, die die Flüchtlinge nehmen, als dass man Leute quasi, die sich nun in Lebensgefahr begeben haben, dann ins Flugzeug setzt und wieder zurückbringt. Und da geht das ganze Spiel von vorne los. Also ich würde sehr anraten, dass man diese Flüchtlingslager, die Otto Schily, unser damaliger Innenminister, schon in den 90er Jahren hat kommen sehen oder Anfang des Jahrtausends, dass man die am Südrand der Sahara installiert, die Flüchtlinge dort auffängt, dann relativ schnell Verfahren auch abwickelt und dann eben entsprechend handelt. Da hat man denselben Abschreckungseffekt und muss da nicht in einen logistischen Albtraum quasi eintreten, wie das jetzt gegenwärtig der Fall wäre. Wobei ich einen gewissen Nutzen, um das noch dazu zusammen bei Ruanda durchaus sehe, wer also erstmal auf Abschreckung setzen möchte, der hat zumindest jetzt kurzfristig die Möglichkeit, Migranten ein Stoppschild hinzuhalten und zu sagen, wenn ihr kommt, müsst ihr gewahr sein, ihr könnt möglicherweise Richtung Zentralafrika gleich wieder ausgeflogen werden.
Und natürlich muss das Ganze auch politisch im Westen und in Europa unterstützt werden, um es umzusetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einschätzung bei unserem Afrika-Korrespondenten Wolfgang Drexler. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr Jopper.